Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, und der wunderschöne guten Tag, wenn ich so raussehe. Also bei uns hier in Köln haben wir strahlend blauen Himmel, keine Wolke zu sehen. Es ist zwar nicht so besonders warm, aber angenehm.
Schöner Wintertag.
Schöner Wintertag, noch Wintertag. Ja, wir haben uns heute wieder versammelt, wollen ein paar Dinge besprechen und haben auch interessante, vielleicht auch skurrile Sachen dabei.
Wir haben auf jeden Fall unseren Themenüberblick völlig abgeändert und über den Haufen geschmissen, denn es passiert so viel, dass man da aktuell reagieren muss.
Ja, genau. Zum Beispiel haben wir ein Thema. Da wurde das Bundesministerium der Justiz, Brigitte Tsipras, vertritt das ja nach außen hin als Ministerin, verklagt, dass sie nicht mehr die IP-Adressen und ähnliche Sachen protokollieren dürfen, wenn jemand bei denen auf die Heimseite geht.
Tja, das ist ja ein Ding eigentlich.
Und das Verfahren
wurde gewonnen. Obwohl, bei vielen wird die IP-Adresse mitgeschnitten, die es eigentlich nicht dürfen.
Ja.
So, und dann hat mich heute Morgen also erschrocken, dass das SP1 für Vista nunmehr im Internet kursiert, aber die CT rät ab davon, das zu installieren.
Und Manfred Kläuber war in Barcelona, hat sich dort zwar nicht die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, dazu gab es keine Zeit, aber hat sich angesehen, was es im Bereich Mobilfunk auf der weltgrößten Mobilfunkmesse Neues gibt und wird uns darüber berichten.
Ja, fangen wir doch mal an mit diesem SP1. Also ich warte da ja auch sehnsüchtig drauf.
Ja, dass 14 Monate wartest du jetzt
darauf. Ja, dass da ein bisschen was verbessert wird, obwohl ja durch viele Updates, die nachts immer ankommen, mein Vista schon besser geworden ist. Also es macht nicht mehr so viel Blödsinn wie am Anfang.
Oder hast du dich nur daran gewöhnt?
Nein, macht also Dinge, die am Anfang nicht liefen, die laufen jetzt plötzlich. Und jetzt soll ich das noch nicht mal runterladen, noch nicht mal installieren. Hast du Erkenntnisse, warum?
Ja, also ich habe Vista ja nicht laufen, ich habe es also noch niemals installiert und werde es auch voraussichtlich niemals installieren, aber wenn ich mir ansehe, dass 65 Megabyte ist das Update groß, 65 Megabyte, da gibt es andere Betriebssysteme, die passen da einige Male hin.
Ja, die früher, weißt du noch, waren es Disketten, eine Diskette.
Ja.
Oder zwei Disketten. Ja. Und dann nachher das 3.11 waren fünf Disketten. Ja.
Also ich weiß wirklich nicht, was da alles drin ist, aber ich habe auch gar keine Lust, da reinzugucken. Die Installation soll bei einem heute modernen Rechner über eine Stunde dauern. Und dann hat aber Microsoft selbst schon davor gewarnt, dass man es vielleicht noch gar nicht installieren soll, weil es mit einigen Treibern noch gar nicht kompatibel ist, die bisher gelaufen sind. Ein Problem ist offensichtlich gelöst worden, und zwar das Kopieren von Dateien. Das war ja sehr langwierig, ging sehr langsam vonstatten. Das ist mittlerweile doppelt so schnell. Ich frage mich nur, warum fällt denen das erst nach 14 Monaten ein, wie man das Problem lösen kann?
Also was da Vista macht, du hast es ja nie gesehen. Das wird also zunächst mal, wenn ich sowas kopieren will oder löschen will, wird es erstmal ohnmächtig. Das heißt, der Bildschirm wird dunkel und dann fragt er mich, ob ich das denn nun wirklich will. Und wenn ich sage, ja, ich will das, dann kann es sein, dass er ganz bleich wird, dass er also quasi so einen Ohnmachtsanfall kriegt. Und dann
kriege ich auch, wenn ich arbeiten muss.
Und dann
muss.
Fragt er wieder danach, ob ich das dann wirklich nun löschen will. Und dann irgendwann will er von mir wissen, ob ich denn der Administrator sei. Und dann ganz am Schluss irgendwo eine Nullbyte-Datei. Das dauert ungefähr, eine halbe Minute, bis sie weg ist.
Ja.
So unglaublich, was da passiert.
Gut, also das soll mittlerweile doppelt so schnell gehen. Nicht diese Abfragen vorher, sondern das reine Kopieren. Dazu kommt, dass aus dem Schlafmodus heraus das System etwa 10 Sekunden schneller wieder aktiv wird und bereit ist, etwas zu tun. Und beim Systemstart ist wohl einigen, die das ausprobiert haben, aufgefallen, dass der jetzt sogar noch etwas länger dauert als bei dem Vista, was vor dem Aufspielen des SP1 lief. Denn da war es schon langwierig. Das soll also noch ein bisschen langsamer geworden sein. Und also, das Beenden ist auch nicht schneller geworden.
Ja, also soll man warten, bis SP2 kommt? Das war ja bei XP war das auch so.
Naja, es gibt, wird wohl eine Nachbesserung zu dem SP1 geben, wenn ich das richtig verstanden habe, was da so geschehen soll.
Ja. Und das Ganze muss natürlich, das ist auch neu, HD-DVD scheint am Ende zu sein. Ich habe so eine HD-DVD in meinem Laptop, habe ich mal wieder aufs falsche Pferd gesetzt, obwohl ich überhaupt keine HD-DVD zum Angucken habe. Aber Blu-ray ist jetzt auf dem Vormarsch und man hat sich wohl geeinigt.
Ja, und das System, wo wir weniger Daten speichern können. Mhm. Irgendwas so um die paar 30 passen da drauf. Mhm. Und bei HD waren es um die 50 Gigabyte. Ich verstehe das manchmal zwar nicht, die Welt, aber sowas ist schon immer gewesen.
VHS. Video,
ja, Video 2000, das beste System, was man sich damals vorstellen konnte, was es wirklich real gab, ist gegen VHS hinten runtergefallen, gegen ein sehr mäßiges zum damaligen Zeitpunkt. Oder schon viel früher die Kompakt-Tonbandkassette. Da gab es ein 8mm Format von Blaupunkt, das war absolut super. Und da kam dann diese bescheidene, möchte ich mal sagen, Kompaktkassette dabei raus. Aber die Welt ist so.
Hast du eigentlich nochmal was gehört? Wir haben damals gesagt, dass die Chinesen eventuell mit einer eigenen DVD auf den Markt kommen.
Nein, habe ich nichts mehr gehört. Bin ich auch recht zufrieden.
Okay, und jetzt kommen wir zum juristischen Teil unserer Sendung. Unsere Bundesjustizministerin, wird man die demnächst irgendwo hinter Gitter finden?
Wenn ich ein Urteil lese und da steht drin, die Beklagte wird verurteilt, es künftig zu unterlassen, die nachfolgend aufgelisteten personenbezogenen Daten des Klägers, die im Zusammenhang mit der Nutzung des Internetportals http://www.bmj.de übertragen werden. Ja. Über das Ende des jeweiligen Nutzungsvorgangs hinaus zu speichern. Da überlege ich mir, wer ist denn das? Da geht es doch um die Chefin dieses Ministeriums, um die Brigitte Tsipras. Und im Urteil steht drin, sie darf also nicht mehr mitspeichern, welche IP-Adresse dort zugegriffen hat auf die Seiten, auf ihre Darstellung im Internet. Und das wird dann mit einem Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro ersatzweise, wenn das nicht eingebracht werden kann, bis zu 6 Monaten Haft angedroht. Da frage ich mich, ist denn das noch normal? So, aber das können wir so gar nicht entscheiden. Deswegen haben wir Herrn Meinhard Starostik, das ist der Rechtsanwalt, der dieses Urteil eigentlich verursacht hat.
Er hat auch diese Vorratsdatenhaltung, da ist er ja noch mit dabei, da diesen Einspruch.
Daher kennen wir uns ja schon. Ja. So, und jetzt zur Frage, Sie haben also das Bundesministerium verklagt und haben auch gewonnen. Wie funktioniert denn so etwas? Man kann also eine Ministerin einfach so wie jeden anderen Menschen auch verklagen.
Naja, klar. Niemand steht über dem Recht und natürlich stehen auch die Bundesministerien nicht über dem Recht. Hier ging es nicht um eine Klage persönlich gegen Frau Tsipras, sondern um die Amtsinhaberin, also die Ministerin, um
das Amt zu verantworten hat, ja.
Die Ministerin hat ja nun nicht persönlich diese Webseite aufgesetzt, dafür hat sie ihre Beamten. Und es geht darum, dass diese Behörde in Zukunft hier eine gesetzliche Vorschrift einzuhalten hat, die bestritten war. Und das ist die Vorschrift des Telemediengesetzes, die eben einen Anspruch darauf gibt, dass personenbezogene Daten nicht gespeichert werden von dem Betreiber der Webseite. Das ist übrigens ein Verfahren, was sehr häufig stattfindet. Nicht? Mein Provider liefert mir das ja auch in meiner Webseitenstatistik, dass ich IP-Adressen speichern kann, der Besucher meiner Webseite. Und ich sag mal, die meisten übersehen das einfach, weil sie da gar nicht dran denken. Ich unterstelle das mal.
Das heißt, jeder, der eine Heimseite im Internet betreibt, kann letztendlich die IP-Adressen derer, die darauf zugreifen, von seinem Provider erhalten.
Genau. Und er darf sie aber nicht über die Nutzung hinaus speichern.
Über die Nutzung heißt, wenn der also von der Seite wieder weggegangen ist, dann muss die auch gelöscht sein.
Genau.
Das heißt,
genau. Und das wäre sicherlich also für die Provider auch mal wichtig, dass die darauf hinweisen, beziehungsweise das gar nicht mehr in ihren Logfiles zur Verfügung stellen.
Die Provider müssen ja, die müssen das ja mitschneiden.
Na, die müssen das für die Vorratsdatenspeicherung mitschneiden, aber nicht für Private.
Ja, klar. Ja.
Ob sie es für die Vorratsdatenspeicherung denn dann endgültig mitschneiden müssen, das wird das Bundesverfassungsgericht noch
am 27. haben. Februar.
Ja. Am 27. Februar nicht, nö.
Nö? Ich dachte, das sei der Termin.
Nee, da ist ein Termin in einem anderen Urteil, da geht es um die Online-Durchsuchung. Da wird das Urteil.
Ach so, genau, das war, ja. Also es gibt so viele Dinge, die dieser Staat mittlerweile macht, die mir nicht gefallen. Das bringe ich schon langsam nicht mehr auf die Reihe.
Im Moment gibt es einen ganz massiven Angriff auf das, was wir bisher als Standards unseres Datenschutzes gewohnt waren. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass die Technologien so viele Möglichkeiten liefern und dass das jetzt versucht wird, natürlich auszureizen.
Ja, lassen Sie mich bitte nochmal auf dieses Urteil zurückkommen, was Sie da erwirkt haben. Das heißt also für uns alle, die wir eine Internetpräsenz unterhalten, dass wir die IP-Adressen und das, was der Inhaber dieser IP-Adresse bei mir sich angesehen hat, heruntergeladen hat oder sonst was, dass wir diese Sachen nicht speichern dürfen.
Genau, also der Paragraph 15 Absatz 4 Telemediengesetz sagt, der Diensteanbieter, und wer eine Webseite betreibt, ist auch Diensteanbieter im Sinne dieses Gesetzes, ja, darf Nutzungsdaten über das Ende des Nutzungsvorgangs, also über den Besuch hinaus, ne, nur verwenden, soweit sie für Zwecke der Abrechnung mit dem Nutzer erforderlich sind.
Wie sieht's denn so aus, wenn ich irgendwas wählen kann und ich soll dann nur einmal die Möglichkeit erhalten zu wählen, dann muss ich ja die IP-Adresse zu Rate ziehen, um zu gucken, dass nicht dieselbe IP-Adresse nochmal wählt. Das darf ich dann nicht mehr.
Ja, ich kenn diese Programme, die IP-Adresse sperren. Das ist nach diesem Urteil und nach dem Wortlaut des Gesetzes nicht möglich. Zur Erfüllung bestehender gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertraglicher Aufbewahrungsfristen darf der Diensteanbieter die Daten sperren. Ja, da könnte man das, aber ob das eine Aufbewahrungsfrist ist, also ich hab das noch nicht durchgestritten. Eine Aufbewahrungsfrist ist es wohl nicht.
Was geschieht denn jetzt? Ich weiß ja gar nicht, ob mein Provider diese Daten für mich bereithält. Ich weiß es überhaupt nicht, ob mir die zur Verfügung stehen. Ich benutze sie nicht. Ich habe es noch nie getan. Was muss ich denn jetzt tun? Muss ich jetzt sagen, hör mal, Provider, diese Daten von den Leuten, die bei mir auf die Heimseite gehen, hältst du die für mich bereit? Könnte ich die abrufen? Und wenn ja, dann tu es bitte nicht mehr? Oder wie muss was
gehen? Also derjenige, der eine eigene Webseite betreibt, muss nur gucken, ob er ein Verzeichnis Logs hat oder wie, also mein Provider nennt das Logs/Logs, ne? Und da stehen diese Daten drin und dann dem Provider sagen, ich möchte diese Daten nicht mehr speichern, bitte sperre das für mich.
Und das geht so einfach, wissen Sie das, oder?
Ich habe es bei mir immer rausgelöscht. Ich muss jetzt mal mit meinem Provider ein ernsthaftes Wort reden, dass er das erst gar nicht mehr weiter speichert. Ja. Jeden Monat wird das Verzeichnis neu angelegt.
Und wenn ich das potenziell nicht machen lasse, das rausnehmen, bin ich dann potenziell straffällig?
Das ist potenziell erstmal, kann das dazu führen, dass ich eine Abmahnung kriege, ja.
Sie eine Abmahnung, ich auch.
Also derjenige, der es tut, der dass es der tut. Eine Abmahnung kriegt von einem Nutzer, der das denn erkennt. Die Frage ist ja, ob der Nutzer das erkennen kann. Ne? Es ist aber wohl so, es ist eine ganz weit verbreitete Praxis. Alle Tracker nutzen das ja auch, der Google-Tracker ja auch, und das ist in Deutschland wohl nicht zulässig.
Ah ja, das heißt also, selbst Google verstößt gegen unsere Gesetze hier in Deutschland.
Ja, nun ist es so, wie bei allen rechtlichen Fragen, ist das umstritten. Es gibt natürlich eine Mindermeinung, die behauptet, dass die dynamisch erzeugte IP-Adresse kein persönliches Datum ist. Weil die sich ja nur mit zusätzlichem Aufwand zurückverfolgen lässt auf die Person.
Der Provider weiß es ja, wer dahinter sitzt.
Bitte?
Der Provider weiß es ja, wer dahinter sitzt.
Ja, eben. Ne? Und es gibt aber in der rechtlichen Literatur eine Mindermeinung, die sagt, das sind ist kein persönliches Datum, ist nicht personenbezogen. Und mit dieser Mindermeinung im Gepäck ist natürlich der, dem das lästig ist, dass er diese IP-Adressen nicht mehr speichern darf, erstmal bewaffnet und sagt, naja, da habe ich mich vertan. Aber nach diesem Urteil des Amtsgerichts Mitte und des Landgerichts Berlin ist das schon schwieriger.
Und Sie glauben, dass das große Konsequenzen haben wird?
Naja, wenn die ersten Abmahnungen kommen, werden die Leute, die sich dieser Dienste nutzen, sich sicherlich überlegen, ob sie sich da einem Risiko aussetzen werden. Man wird auch sehen, ob es gegenteilige Rechtsprechung geben wird.
Sind das dann Abmahnungen, die da von den Abmahnspezialisten geschickt werden, gleich mit 1600 Euro dabei?
Das weiß ich nicht. Ich bin kein Abmahnspezialist.
Gott sei Dank, ja, sonst würde ich wahrscheinlich auch nicht mit Ihnen sprechen wollen. gut, was hat sich denn in Reaktion auf dieses Urteil jetzt getan bei dem Bundesministerium?
Das Bundesministerium hat seine Datenschutzerklärung geändert.
Das heißt, auf der Webpräsenz steht jetzt etwas anderes. Wissen Sie auch, was sich geändert hat?
Ja, die IP-Adresse wird nicht mehr gespeichert.
Gut, das heißt, in der Richtung kann man sagen, das war also ein voller Erfolg, denn ein bisschen, ja, fast schon obszön ist es ja, wenn ein Bundesministerium dann gegen die eigenen Gesetze verstößt und gegen die eigenen Bestimmungen und dann so tut, als wüsste es von nichts. Das ist ja merkwürdig, oder?
Was heißt, er tut, als wüsste er von nichts? Er war anderer Rechtsauffassung und hat sich aber an das jetzt rechtskräftige Urteil gehalten. Mhm. Das haben wir ja nun ständig.
Hätte das nicht unserem Bundesdatenschützer auffallen müssen?
Tja. Ich habe hier nur einen Mandanten in einem Zivilrechtsstreit vertreten.
Ja.
Ja. Und das war natürlich als Musterverfahren geplant und gedacht.
Ja,
deswegen
ist klar.
War ja auch der Bundesjustizminister oder die Bundesjustizministerin Gegner. Ja. Und ich habe eigentlich es nicht anders erwartet, als dass dieses Ministerium sich dann an das rechtskräftige Urteil hält.
Donnerwetter.
Herr Starostik, herzlichen Dank, dass Sie so gut aufpassen auf uns. Das haben wir ja schon mal gesagt. Und wir brauchen Leute, die Ahnung vom Recht haben und auch Dinge durchsetzen, die der einzelne Bürger, ich oder sonst jemand, gar nicht durchsetzen könnte. Denn wir sehen, es wird so komplex alles mit den Möglichkeiten, die unsere Technik bietet, dass wir viele Leute brauchen, die aufpassen und mithelfen.
Nützt es was, wenn ich beide Daumen drücke für oder gegen die Vorratsdatenspeicherung?
Na, ich will's hoffen.
Ja. Okay.
Dann schönen Tag noch. Schönen Dank fürs Gespräch und schönen Tag nach Berlin.
Ja, Ihnen auch schönen Dank. Wiederhören.
Tschüss.
Der Begriff GSM, der hat ja schon einige Wandlungen hinter sich. Am Anfang hieß das Group Special Mobil. Und dann sagen wir GSM zum Handy, zu dem normalen Handy.
Ja, sagen wir GSM dazu.
Ja.
Na gut.
Und jetzt sagen wir auch GSM zu einer großen Messe, die sich anschickt, die größte Mobilfunkmesse der Welt zu sein, zu werden.
Ja, ist sie, glaube ich, schon.
Oder ist sie schon. Und zwar findet die jährlich in Barcelona statt. Manfred Kläuber war eine Woche auf dieser Messe in Barcelona und er hat die Augen aufgehalten und will uns ein bisschen erzählen, was da los war.
Ich kann dir zuerst erklären, dass die Messe nicht mehr 3GSM heißt.
Ja. Sondern?
Jetzt heißt sie Mobile World Congress.
Das hat M-World, MWC?
MWC, genau.
MWC, gut.
Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass GSM ja nur ein System ist von vielen Mobilfunksystemen, die existieren, vor allen Dingen in den USA, aber auch in China gibt es unterschiedliche Systeme. Und da vor allen Dingen auch China und Indien die größten Wachstumsmärkte sind und dort eben halt auch verkauft werden soll, hat man den Namen geändert, alles so Marketingüberlegungen.
Bleibt die jetzt in Barcelona? Soll die nicht mal wandern?
Ja, die ist ja gewandert. Die war vor 3 Jahren noch in Cannes und ist jetzt nach Barcelona gegangen. Ich denke, Barcelona hat was damit zu tun, dass dort sicherlich die Preise günstiger sind als in Cannes. Also
das Hotelpreise
und Hotels und so weiter. Also wenn man das zum Beispiel mit Cebit vergleicht, ist ein Messeaufenthalt auf dieser GSM bzw. MWC deutlich preiswerter als in Hannover. Allein das Fliegen dorthin ist billiger als das Fahren nach Hannover, von Köln aus jedenfalls. Und die Hotels sind deutlich preiswerter. Und es ist natürlich um diese Zeit dort auch viel, viel wärmer.
Ach, deswegen warst du da.
Warst du auch auf der Messe selbst? Hast du da mal hingeguckt oder hast du in der Sonne gesessen?
Du wirst lachen. Ich war gar nicht in der Stadt. Ich habe von der Stadt gar nichts mitbekommen. Wir hatten so wahnsinnig viele Termine dort zu erledigen, dass wir eigentlich nur auf der Messe waren.
Also richtig Stress. Ich habe mir mal die Zahlen von der Messe angesehen. 1300 Aussteller, ein Viertel von dem, was die Cebit hat. 185.000 Besucher. Ein Drittel von dem, was die Cebit hat. Das nur mal zur Einschätzung. Der ist ja keine Fuzzi-Messe, ist ja ein Riesending, muss man sagen. War es denn interessant? Gibt es denn wirklich Neuheiten, wo du sagen kannst, das habe ich vorher nicht gewusst und nicht erwartet?
Ja, ganz viel. Also ich habe ganz viel dort gelernt über neue Trends aus der Mobilfunkbranche, über Zukunftstechnologien. LTE ist so ein Stichwort oder Femtocells.
Halt, MTE, was heißt das?
LTE, Long-Term Evolution. Das ist quasi die Weiterentwicklung des UMTS-Systems bzw. der 3G-Funkgeneration.
Also noch schneller?
Ja, Datenraten bis zu 100 Megabits werden da
und
versprochen,
nur drahtlos. Noch kleinere Zellen?
Noch kleinere Zellen, da spielst du auf das Thema Femtozellen an.
Femtozellen, wie weit ist dann da von Zelle zu Zelle? Das muss ja dann so 10 Meter sein, oder?
Vielleicht sollten wir einfach mal erklären, was eine Femtozelle ist. Also es gibt den Begriff der Picozelle und der Femtozelle. Picozellen versteht man eine Funkabdeckung für Firmen, für private Räume, die aber mehrere Menschen zu versorgen haben, also Firmengelände, Hotels oder wie auch immer. Unter einer Picozelle versteht man im Prinzip die Funkzelle für dein Wohnzimmer. Das heißt, die Mobilfunkanbieter wollen jetzt mit einer Femtozelle in dein Wohnzimmer hinein. Der Hintergrund ist, dass man erkannt hat, dass die UMTS-Abdeckung in geschlossenen Gebäuden eigentlich relativ schlecht ist. Ja. Das reicht gerade aus, um darüber zu telefonieren. Wenn du aber diese Highspeed-Datendienste wie zum Beispiel HSPA, also 7 Megabit, wenn du die nach Hause bringen willst, dann brauchst du eigentlich eine Funkabdeckung innen drinne. Und deswegen geht man hin und bietet eben halt eine kleine Femtozelle an. Das ist im Moment noch ein Zusatzgerät, ungefähr so groß wie 2 Zigarettenschachtel. Die steckst du an deinen Internetanschluss an. Die macht dann eine Verbindung über Internet mit deinem Mobilfunkprovider und verhält sich wie eine Funkzelle. Ja, über ein Internet angeschlossen. Dieses Verhalten ist sogar so präzise, dass du auch Roaming machen kannst, beziehungsweise Handover. Das heißt, wenn du rausgehst, telefonierst du über den Funkmasten an der Ecke weiter. Also die ist komplett integriert in das Mobilfunksystem, aber über deinen DSL-Anschluss angeschlossen.
Aber was, wenn ich jetzt DSL habe und WLAN habe, was ist denn dann da jetzt anders?
Ja, der Hintergrund ist, die Vorstellung ist so, dass du einen DSL-Router hast, der gleichzeitig auch noch eine Femtozelle mit eingebunden hat. So, und all die Angebote, die jetzt Voice-over-IP heißen, also telefonieren über den Internetanschluss, die will man damit erstmal angehen, indem man sagt, pass auf, wenn du so eine Femtozelle hast, ja, dann kannst du dein Handy in deiner Wohnung weiter benutzen. Ja, und zwar telefonierst du dann über deine Femtozelle, über Voice-over-IP und wir machen dir meinetwegen Flatrate-Tarif. Du zahlst dann nichts mehr extra dafür. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist, dass man dir sagt, du kannst über diese Femtozelle, meinetwegen mit deinem Laptop mit eingebauter UMTS-Datenkarte, auch zu Hause kostenlos surfen. Du brauchst gar nichts zu machen. Ja? So, und für die ganzen Nomaden, die eben halt ihre Sachen alle immer nur für mobil ausgelegt haben und zu Hause sind, die können dann auch ihre Mobilgeräte weiter zu Hause benutzen.
Kostet?
So eine Femtozelle? Naja, so eine Femtozelle kostet im Moment noch 150 Euro. Aber die Hardware, klar. So, die Tarife, da weiß man jetzt noch nichts drüber, weil die Femtozellen, die sind ja noch nicht da in den Wohnungen. Aber die werden jetzt ganz schnell kommen.
Nochmal Hardware. Es gibt ja auch neue Technologien, die Einzug halten in unsere Mobiltelefone. Eins davon ist von Texas Instrument. Die haben jetzt Pico-Chips für ihre kleinen Klappspiegel da und können jetzt aus einem Mobiltelefon, anstelle die Informationen aufs Display zu geben, quasi wie ein Projektor ein Bild an die Wand werfen. Wie geht das? Wie sieht das aus? Wie groß ist das?
Also ich bin beinahe umgefallen, als ich da in den Demoraum reingekommen bin und das gesehen habe und habe wirklich nur Bar gesagt, weil das ist wirklich klasse. Also es ist ein ganz normales Handy und oben an der seitlichen Öffnung, da wo bei vielen Handys auch der IRDA-Strahler sitzt, also der Infrarotstrahler, das ist eine ganz kleine kreisrunde Öffnung und damit projizieren die ein Bild eines Beamers. Das ist im Prinzip ein Miniaturbeamer mit der gleichen Technik DLP. Das sind diese bewegten Spiegel, die für ein wirklich super Bild sorgen. Das ist im Handy eingebaut. Der Demonstrator dort in Barcelona hat ein Bild von ungefähr 3/4 Meter Diagonale beim Abstand von 1,5 Metern geworfen. Der Raum war nicht völlig dunkel, sondern er war normal am Abend beleuchtet.
Farbe?
Und das war ein super brillantes Farbbild.
Wie werden die Strahlen erzeugt? Sind das keine Laser?
Nein, da ist ein LED, eine LED-Lichtquelle drin und dann eben halt der DLP-Chip. Man sagt uns, dass der Prototyp im Moment 1,5 Stunden durchhält. Aber das ist schon
immerhin.
Also immerhin. Das ist toll, das, und das vor allen Dingen prima Bild. Und es ist eben halt, eine super, super Sache, dass du kurz mal hingehen kannst und das, was du auf deinem Handy, zum Beispiel im Internet jetzt rausgeholt hast, dort projizieren kannst.
Weißt du was über die Auflösung des DLP-Chips?
Ehrlich gesagt weiß ich die Auflösung nicht, weil ich da nicht nachfragen konnte, weil da war so ein Gedränge drum und ich habe nicht den Experten, der das wusste, nicht mehr erreichen können.
Ja, vielleicht erfahren wir ja irgendwann etwas.
Ich kann mich noch entsinnen an Texas Instruments. Da hatten wir fast unsere Funkausstellung, Berichterstattung abgeschlossen gehabt. Dann haben wir erfahren, dass in einem Raum ganz hinten irgendwo mit abgeschlossener Tür da etwas vorgestellt wird und das war genau diese kleine Spiegelei. Ja. Und das hat mich ja wahnsinnig umgeworfen, als man das gesehen hat, überhaupt auf solche Gedanken zu kommen, dass man piezomäßig da so einen Spiegel bewegen kann und das natürlich sehr schnell bewegen kann. Und jetzt ist es im Handy gelandet.
Ja, finde ich toll. DLP ist ja eine Standardtechnik, wird ja in vielen Beamern verwandt, aber im Handy.
Ja, ich finde, das war schon mal interessant. Ich glaube, wir werden noch sehr viel mehr. Ach, wurde auch telefoniert dort? Nö, ne?
Weißt du, was ganz witzig war in diesem Pressezentrum? Also da gab es keine Telefonleitung. Wir brauchten für unsere Übertragung für den Deutschlandfunk brauchten wir Telefonleitung. Das war schon mal wahnsinnig schwierig, weil alles nur drahtlos ist. Aber auch das Internet wurde drahtlos gemacht. Und am ersten Tag hatten wir so Durchsatzraten von vielleicht 300 Baud. Ja? Also
schön.
Kurz knapp hinter Morsen. Und am zweiten Tag im Pressezentrum lagen überall Netzwerkkabel. Also so viel zum Thema Mobile Internet.
Ah, ja. Vielen Dank. Okay, danke schön, Manfred. Tja, am Ende nochmal. Ich komme mir heute vor wie der Meckerer vom Dienst. Bundeskriminalamt und Landeskriminalämter, die fordern dringend eine Ausweitung, eine erhebliche Ausweitung ihrer rechtlichen finanziellen Möglichkeiten. Beobachtung von Internetcafés soll ausgebaut werden. Die Polizeichefs fordern zudem die bundesweite Beschaffung sogenannter WLAN-Catcher. Und man soll den Lauschangriff erweitern durch einen Spähangriff. Das heißt, die optische Überwachung von Wohnungen mit Videokameras. Man muss sich das mal vorstellen. Also ich glaube, hier irgendwo läuft die Sache nicht mehr ganz normal. Präventivpolizeilich sollen Telefonate abgehört werden, das heißt, ohne dass man im Verdacht besteht. Und lauter so ein Kram. Und wenn man dann Kritik übt, dann bekommt man auf den CDU-Parteitag von unserer Bundeskanzlerin etwas zu hören, dass sie sagt, davon werden wir nicht abgehen. Wer das als Marsch in den rechtlosen Überwachungsstaat diffamiert, wisse nicht, was es heiße, in einem solchen zu leben, betonte die Bundeskanzlerin. Er verhöhne die Menschen, die das leider erleben mussten.
Was will die denn sagen damit? Will die sagen?
Ja, dass wir die Menschen in der DDR damals heute verhöhnen, wenn wir sagen, unser Staat geht in die Richtung eines Überwachungsstaates.
Ja, wo geht es denn hin?
Also ich bin der Meinung, dass der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung, der muss nach dem Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes absolut tabu bleiben.
Ach.
Das kann einfach nicht sein, dass die bei mir zu Hause in der Wohnung eine Kamera einbauen dürfen und meine Gespräche abhören, obwohl überhaupt kein Verdacht besteht, nur weil man es später irgendwann mal verwenden kann. Also wer sowas sagt, der hat einen Knall. Und der muss wirklich akzeptieren, dass die Bürger dann aufstehen und sagen, wir haben einen verfassungsgemäßen Auftrag, das Grundgesetz sagt uns ganz klar, und wir müssen auch gegen diese Politiker aktiv werden und wirklich sprechen, dass es so nicht sein kann. Das ist gegen das Grundgesetz. Das ist der Auftrag an alle Bürger.
Dann lass uns das tun, lass uns die Regierung überwachen.
Das wäre eine gute Möglichkeit.
Jo, da sollten wir drüber nachdenken und vielleicht tatsächlich in der Richtung mal ein bisschen den Daumen erheben für diesen Fall.
Wir müssen darauf hinweisen, dass wir diese Woche am Donnerstag
eine neue
Fernsehsendung produzieren.
Ist schon
und
die achte?
Am gleichen Abend auch gesendet wird.
Ja.
Und dass wir eine ganze Menge Themen haben. Es wird, das ist die erste Ankündigung, ein Projekt geben, ein Bastelprojekt, was über viele Monate angelegt ist. Ein CC2 in Zusammenarbeit mit Elektor, Prozessorboard mit vielen Erweiterungen. Das wird also hingehen bis zu Fluggeräten und ähnlichen Sachen.
Ja, und ich backe wieder was aus. Ich packe wieder was aus.
Was hast du denn im Backofen?
Ja. Okay, dann der Daumen geht nach oben.
Ja.
Und ebüpp, zickezack, ruckezuck.
Und ich hoffe, dass diese blöde Überwachung gekippt wird. Und tschüss.
Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2008.